ARD.
Für unseren heutigen Tatort springen wir in das Jahr 1864, genauer gesagt in den 29. November des Jahres, am sogenannten Big Sandy Creek. Das ist ein Fluss etwa 60 Kilometer nördlich von Fort Lyon im heutigen Colorado. Da lagern die Häuptlinge bedeutender Stämme der indigenen Völker Nordamerikas. Ihre Namen lauten Black Cattle, White Antelope, One Eye, Yellow Wolf, Big Man, Bear Man, War Bonnet, Spot Crow, Bear Rope, Greybeard and Little Bear. An der Seite dieser Häuptlinge befinden sich etwa 750 Angehörige der Arapaho und Cheyenne. Darunter auch viele Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die meisten kampffähigen Männer, die befinden sich auf der Jagd. Also das Dorf ist weitgehend schutzlos. Ein gewisser John M. Chivington sieht nun die Chance gekommen. Er lässt Regimenter aus Freiwilligen aufstellen, trommelt da 600 Männer zusammen. Das ist ein ganz verschlagener Haufen aus Goldsuchern, Glücksrittern und Cowboys. Was sie aber alle eint, ist eigentlich der Hass auf die amerikanischen Ureinwohner. Die Rocky Mountain News, die berichtet regelmäßig über die skalpierenden Ureinwohner, die weiße Siedler abschlachten, ihnen die Kopfdecke abziehen und die abgeschlagenen Köpfe anschließend zu Türmen stapeln.
Im Morgengrauen des 29. November nähern sich auf einmal zwei Freiwilligenregimenter der US Army aus südwestlicher Richtung dem Dorf der verschiedenen Stämme. Von einer Anhöhe herunter sehen sie mit dem ersten Morgenlicht ihr Ziel direkt vor sich. Über 100 helle Punkte, die Zelte der Menschen. Die etwa 600 Männer folgen dem trockenen Flussbett des Sand Creek bis zum Lager. Während die Vorhut damit beginnt, die Pferde der Indigenen zusammenzutragen, schlafen die meisten noch arglos in ihren Zelten. Besonders perfide ist der Umstand, dass sie in diesem Moment glauben, dass sie unter Schutz stehen, weil ihnen der Platz für das Lager ja zugewiesen wurde. Dann werden sogar einige Feldhaubitzen in Stellung gebracht. Und schließlich bricht das Inferno los.
Gewehrsalven zischen durch den Wind, Granaten explodieren, Menschen rennen schreiend aus ihren Zelten und in Todesangst in alle Himmelsrichtungen. Häuptling Black Kettle hisst sofort wohl vor seinem Wigwam die amerikanische Fahne, um das drohende Blutvergießen zu vermeiden. Ihm wurde wohl in vielen Verhandlungen zuvor versichert, dass kein Soldat auf Menschen schießen würde, die sich in der Nähe des Banners befinden. Aber diese Hoffnung, die ist jetzt irgendwie vergebens, weil die Soldaten halten sich nicht daran. Ein weiterer Stammeshäuptling, der 75-jährige White Antelope, der läuft mit ausgebreiteten Armen den Angreifern entgegen und ruft wohl lauthals »Stopp! Stopp!« Er wird jedoch sofort von mehreren Kugeln durchsiebt. Danach schneiden die Angreifer ihm die Nase und Ohren ab und skalpieren ihn. Zahlreiche Frauen und Kinder fliehen in Todesangst hinter einen Hügel und schicken wohl ein 6-jähriges Mädchen mit einer weißen Fahne zu den Angreifern, aber auch sie wird sofort erschossen. Anschließend werden die anderen hierher Geflüchteten regelrecht massakriert. Und damit meine ich wirklich mit Säbeln zerstückelt und zum Sterben liegen gelassen. Viele versuchen in Erdlöchern Schutz zu finden, andere flüchten in das Flussbett, aber dort werden sie nur noch umso leichter zur Zielscheibe.
Es gibt zahlreiche Augenzeugenberichte. Diese zeigen die unglaubliche Brutalität, die wir nicht im Detail heute besprechen wollen. Wer sich ein Bild machen will, wir packen euch einen Link dazu in die Shownotes. Nur so viel. Die Angriffe richten sich auch gegen schwangere Frauen. Es kommt zu verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt. Dazu gehören auch Vergewaltigungen und gezielte Genitalverstümmelungen. Mit der Haut getöteter Menschen werden später sogar Tabakbeutel angefertigt und vieles mehr. Es gibt auch Berichte darüber, wie Soldaten Sterbende und Tote skalpieren. Am Ende des Tages sind mindestens 130 bestialisch ermordet. Andere Quellen sprechen sogar von 200 Menschen und mehr. Wir sprechen heute über das sogenannte Sand Creek Massacre, das selbst in einer Zeit, in der die Gewalt an der Tagesordnung ist, gerade wegen seiner Grausamkeit heraussticht. Und damit sind wir inmitten der sogenannten Indianerkriege, einem sehr, sehr dunklen Kapitel der amerikanischen Geschichte, das bis heute immer noch sehr oft totgeschwiegen wird.
Und das machen wir heute nicht allein, sondern mit einem absoluten Kenner der Materie, Professor Dr. Michael Hochgeschwender. Zusammen mit ihm werden wir die Gewalt in der Zeit einordnen. uns aber auch das Leben der indigenen Völker anschauen, ihre Traditionen und Riten einordnen und kennenlernen und damit auch einen Stoff aufgreifen, der sich bis heute größter Beliebtheit erfreut und dem ein Mythos umrankt, nämlich das Leben von Cowboy und Indianer. Und wir werden auch darüber sprechen, ob und wie diese Begriffe noch in unsere heutige Zeit passen. Wir, das sind Hannes Liebrand
und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ja, Hannes, die heutige Folge, die kommt jetzt nicht von ungefähr, denn wir haben wirklich unglaublich viele Zuschriften mit der Bitte von euch erhalten, ob wir nicht mal etwas zum Thema der gewaltsamen Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner machen können. Insbesondere, weil wir ja auch schon ein paar Folgen über die nordamerikanische Geschichte gemacht haben. Übrigens auch mit unserem heutigen Gesprächsgast Michael Hochgeschwender. Und, das möchte ich natürlich auch noch erwähnen, auch Olli Welke hat uns ja in unserer Q&A-Folge gefragt, ob wir nicht mal etwas über den sogenannten Wilden Westen machen können. Ja, hallo Olli, auch an der Stelle. Dein Wunsch und natürlich auch der von so vielen anderen ist uns Befehl. Und damit sind wir auch tatsächlich schon beim Thema. Hannes, was meinst du, warum fasziniert so viele Menschen das Thema insgesamt überhaupt?
Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass in unserer Generation, also wir gehören trotzdem noch zur selben Generation, Niklas, viele mit diesem Stoff auch aufgewachsen sind, gell? Also mit den Büchern von Karl May, Winnetou, Old Shatterhand. Also zumindest mit dem Westen, Western besser gesagt, hat man doch irgendwie starke Kindheits- und Jugenderinnerungen.
Ja, vor allen Dingen mit diesem romantisierten Bild.
Richtig, genau. Also mit dem romantisierten Bild. Also kaum eine Faschingsparty, die damals, heute ist es ja ein bisschen anders, da werden wir auch drüber kommen, wo man eben keinen Cowboy oder auch Indianer gesehen hat, auch über die Begriffe sprechen wir gleich nochmal. Also ich denke einfach, dass das medial sehr ausgeschlachtet worden ist und ich glaube vielleicht auch so ein Prototyp des frühen Hollywood, dass eben diese Zeitphase oder diese Ereignisse deswegen so stark in unserer Erinnerung sind. So könnte ich es mir zumindest erklären. Und wenn wir das jetzt versuchen, ein bisschen zu kontextualisieren, müssen wir auf jeden Fall erstmal sagen, dass das Thema eigentlich viel größer ist als der Teil, den wir heute erzählen können. Nämlich der Konflikt zwischen den europäischen Einwanderern und den Ureinwohnern Nordamerikas, der reicht zurück bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts und dauert dann auch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Also wir beschäftigen uns in dieser und auch in der kommenden Folge eigentlich eher mit dem Ende des langen und blutigen Konfliktes. Und innerhalb dieses langen Konfliktes haben wir auch mehrere Phasen. Also zum einen die Unterwerfung, Vertreibung sowie teilweise Vernichtung amerikanischer Ureinwohner während und nach der Periode der Entdeckung Amerikas, also im Zeitalter der Entdeckungen. Dann zweitens die eher frühen sogenannten Indianerkriege der 13 Kolonien sowie die daran anschließenden Grenzkriege im Zuge der Ausweitung des ursprünglichen Kolonisationsgebietes. Und dann eben die sogenannten Indianerkriege nach der Gründung der USA. Und genau in dieser letzten Phase befinden wir uns in der heutigen Folge mit der Hochphase eben zwischen 1860 bis 1890.
Zwei Schlüsselbegriffe sollten wir meines Erachtens noch mal kurz klären, bevor wir uns dann wieder genauer dem heutigen Tatort widmen. Land und Frontier. Der Kampf um Landbesitz ist in der Regel die Hauptursache für die Konflikte zwischen den europäischen Siedlern und den Ureinwohnern. Aber am Anfang der Besiedlung Nordamerikas ist das jetzt noch nicht unbedingt so ein großes Problem, denn der Kontinent ist ja riesig und dünn besiedelt. Aber spätestens mit den ständig größer werdenden Einwanderungswellen aus Europa ändert sich das dann eben. Die amerikanische Urbevölkerung wird zunehmend zurückgedrängt, bis sie schließlich in Reservaten leben muss. Und damit wird ihnen gleichzeitig auch die Lebensgrundlage zerstört, beispielsweise weil eben die Bisonherden, von denen sie ja gelebt haben, in riesigen Mengen getötet werden. Es wechseln sich insgesamt, wenn wir das kontextualisieren, auch immer wieder Kriegs- und Friedensphasen ab. Manchmal wird auch der Versuch unternommen, durch Gesetze einen Status quo zu erreichen. Meist, das müssen wir aber auf jeden Fall sagen, geht das auf Kosten der verschiedenen Stämme. Zum Beispiel durch den Indian Removal Act von 1830, durch den die im Osten lebenden Stämme in die Gebiete westlich des Mississippi vertrieben werden. Dort dürfen sie aus Sicht der Weißen dann nämlich auch nicht bleiben und sie werden dann eben wieder vertrieben. Und damit sind wir schon beim nächsten Begriff, Frontier, also die Siedlungsgrenze zu den jeweiligen Stammesgebieten ist damit gemeint. Und wie ich schon angedeutet habe, verschiebt sich die Frontier eben immer weiter in den Westen. Das ist deshalb wichtig, denn damit verschieben sich eben auch die Schauplätze der sogenannten Indianerkriege immer weiter in den Westen, zum Beispiel bis rein nach Colorado, wo sich dann auch unter anderem das Sand Creek Massacre abspielt.
Und wenn wir jetzt schon beim Tatort sind, müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, wir befinden uns gerade zeitlich inmitten des amerikanischen Bürgerkrieges, der von 1861 bis 1865 geht. Also da vor allen Dingen geht es ja um den Konflikt zwischen den Unionsstaaten im Norden, die ja gegen die Sklaverei sind, und den föderierten Staaten im Süden, die für die Sklaverei sind. Da haben wir auch schon mal eine Tatort-Geschichte-Folge dazu gemacht über Nathan Bedford Forrest. Gern da nochmal reinhören, wenn ihr über das Themengebiet nochmal ein bisschen was erfahren möchtet. Ein maßgebliches Konfliktfeld in dieser Zeit haben wir aber eben noch nicht angesprochen. Und das tun wir heute, nämlich die sogenannten Indianerkriege. Und hierbei insbesondere die militärischen Auseinandersetzungen in den Jahren 1860 bis 1890, die wirklich weitaus weitreichendere Folgen hatten und für die Ureinwohner Nordamerikas noch furchtbarer waren als die Konflikte zuvor, die ich ja vorhin schon mal aufgelistet hatte. Europäische Siedler dringen immer weiter in den Westen vor. Auch die Gier nach Gold treibt die Menschen an. In Colorado bricht ein wahrer Goldrausch aus. Und dieses Vordringen in den Westen führt zu zahlreichen Konflikten, weil der weiße Mann dabei auf die natürlichen Lebensräume der indigenen Bevölkerung Nordamerikas trifft. Und das bringt uns in den November 1864 zurück.
Um die Ereignisse besser verstehen zu können, müssen wir uns die unmittelbare Vorgeschichte des Massakers anschauen. Die Stämme leiden in dieser Zeit stark unter der Einschränkung ihrer Jagdgründe. Dazu kommt 1864 auch noch ein heftiger Wintereinbruch. Der Gouverneur des Colorado-Territoriums, John Ewens, der hatte noch im Sommer des Jahres 1864 in einer Proklamation alle befreundeten Stämme, wie das damals hieß, der Cheyenne und Arapaho aufgefordert, sich nach Fort Lyon zu begeben. Das liegt im Südosten von Colorado. Dort sollen sie Nahrung und Schutz erhalten. Tatsächlich will man die Ureinwohner aber einfach loswerden, denn die Siedler sehen sie nicht nur als nutzlos, sondern sie stehen auch einem wichtigen Projekt im Weg. Ein Projekt, zu dessen Durchsetzung jedes Mittel recht scheint, denn quer durch das Land, da soll eine Eisenbahnlinie gebaut werden. Die amerikanischen Ureinwohner hoffen zwar noch auf einen dauerhaften Frieden, schließlich leben sie ja auch schon seit Generationen hier und begreifen die Gebiete natürlich auch als ihre Heimat, aber diese Hoffnung auf Frieden, die währt eben nur kurz, denn im gesamten Colorado-Territorium gilt ein Befehl, der wirklich überhaupt keine Zweifel lässt. Jeder Ureinwohner ist sofort und augenblicklich zu erschießen, wenn er sich einer weißen Siedlung nähert.
Ja, ich denke, Fremde im eigenen Land trifft es doch ganz gut, wenn man das damit umschreibt. Und auch im Fort Lyon dürfen die Ureinwohner eben nicht bleiben, obwohl sie ja eben im Sommer noch vom Gouverneur dazu aufgefordert wurden, sich hier erstmal niederzulassen. Auf Befehl der weißen Siedler müssen die Stämme nun 60 Kilometer nördlich an den Big Sandy Creek weiterziehen, bis eine Verhandlungslösung gefunden wird, wo sie dann irgendwie final bleiben dürfen. Aber auf diese Verhandlungslösung warten sie vergebens, weil im Morgengrauen des 29. November 1864 verschiedene Freiwilligenheere sich dem Lager nähern und ohne Vorankündigung auf die Wehrlosen schießen und ein furchtbares Massaker anrichten. Ja, damit sind wir endgültig an unserem heutigen Tatort angelangt. Und um jetzt richtig oder besser gesagt tiefer ins Thema einsteigen zu können, holen wir besser jemanden dazu, Niklas, der sich wirklich gut mit dem Thema auskennt. Ganz treue Tatort-Geschichte-Hörerinnen und Hörer kennen ihn bereits aus unseren Folgen über Nathan Bedford Forrest oder John Brown. Wir begrüßen wieder Professor Dr. Michael Hochgeschwender von der LMU München, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie, der wirklich ganz viel über die amerikanische Geschichte geforscht und publiziert hat, über die wir auch heute sprechen. Michael, schön, dass du heute wieder da bist.
Vielen Dank, schön hier sein zu dürfen.
Ja, von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen.
Michael, lass uns einfach mal ganz allgemein anfangen, weil ich denke, wir hatten es vorhin auch schon mal angesprochen, das Thema nicht in den Köpfen von so vielen Menschen wirklich ist oder beziehungsweise man das einfach auch noch nicht so früher gelernt hat viel. Wir wissen, dass die Ureinwohner zuerst auf dem Kontinent waren und die weißen Siedler dann eben später kommen und die dann schließlich gewaltsam vertreiben. Michael, was wissen wir über diese amerikanischen Ureinwohner? Also wo waren die ursprünglichen Siedlungsgebiete? Was kennzeichnete so ein bisschen ihr Leben?
Also wir wissen inzwischen sehr, sehr viel, weil die Archäologie seit den 1950er Jahren große Fortschritte gemacht hat. Das heißt, wir wissen inzwischen auch eine Menge über indianisches Leben vor der sogenannten Entdeckung der Amerikas, also in der präkolumbischen Epoche. Inzwischen ist auch vieles wieder fragwürdig geworden. Man weiß zum Beispiel nicht so ganz genau, wann die ersten Proto-Indianer, wären das dann ja, in die Amerikas gekommen sind. Man kennt auch den Weg nicht ganz genau. Man glaubte bis in die 1990er Jahre es zu wissen, aber inzwischen hat die Archäologie bewiesen, dass der damalige Glaube, die seien so um 11.000 vor Christus etwa gekommen, dass das falsch sein muss. Man hat in Lateinamerika wesentlich ältere Siedlungsspuren gefunden. Das heißt, die Besiedlung hat vermutlich in mehreren Wellen stattgefunden, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem sibirischen Raum. Und in die jüngsten Einwanderer damals waren die heutigen Athabasken, zu denen die Apache und Navajo gehören. Ansonsten gibt es unglaublich viele indianische Kulturen. Es ist ganz schwer, einen generischen Begriff, einen übergeordneten Begriff zu verwenden. Das wäre, als wenn ich von allen Europäern, von den Samen bis zu den Sizilianern, von den Russen bis zu den Basken als Europäer sprechen würde. Es gibt heute etwa 570 anerkannte Stämme in den USA alleine, davon 228 in Alaska, wo noch die größten geschlossenen Siedlungsgebiete sind. Das heißt aber nicht, dass es nur 574 Stämme geben würde oder gegeben hätte. Allein etwa auf Martha's Vineyard gibt es zwei Wampanoag-Stämme, von denen einer von der Bundesregierung anerkannt wird und der andere nicht. Also es muss weit über 1000 Stämme allein in Nordamerika gegeben haben. Man schätzt, dass um 1500 zwischen 1 Million und 12 Millionen Menschen dort gelebt haben. Es hat hunderte von Sprachen und Dialekten gegeben. Einzelne Sprachen, das Haida zum Beispiel, gibt es überhaupt nur in Kalifornien. Das ist eine völlig isolierte Sprache, so wie das Baskische in Europa. Diese indianischen Kulturen, indianischen Stämme waren ungemein vielfältig und sind es bis heute. Also es gibt egalitäre Stämme, Sammler- und Jägernomaden, es gibt sehr hierarchische Stämme, es gibt Schamanismus, es gibt priesterliche Kulturen, es gibt monarchische Kulturen, es gibt wirklich alles, auch in Nordamerika. Und heute reden wir etwa über 5 Millionen Menschen, die sich in den USA im Zensus als Indianer, als American Indian bezeichnen oder Native American und die dann den verschiedenen Gruppen sich zuordnen. Was wiederum sehr schwierig ist, weil es sehr viel Ehen mit Weißen gegeben hat. Es hat Ehen unter den Stämmen gegeben. Also es ist ganz schwer auch heute zu sagen, zu welchem Stamm gehört eigentlich jemand.
Um das nochmal zusammenzufassen, du hast jetzt das eigentlich für uns auch Schwierige schon angesprochen. Wir haben den Begriff Indianer schon ein paar Mal gehört. Wir haben den Begriff nicht verwendet, weil es sich um eine Fremdbeschreibung handelt. Aber du hast es ja gesagt, eigentlich so einen übergeordneten Begriff zu finden, das ist gar nicht möglich bei der Vielfalt an Stämmen, die es gegeben hat. Wie ist denn das in der Wissenschaft? Ich habe jetzt schon rausgehört, du sagst nach wie vor noch Indianer. Wie ist also sozusagen der wissenschaftlich korrekte Ausdruck?
Es gibt im Grunde keinen. Also es gibt eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den Begriff Native American verwendet. Der hat den Nachteil, dass er im Grunde ein akademischer Begriff ist, der von akademischen Eliten gewissermaßen den Völkern übergestülpt worden ist, um den tatsächlich bis zu einem gewissen Grade falschen Begriff Indianer oder American Indian zu vermeiden. Es gibt eigentlich auch sehr viele American Indians, die ganz bewusst sagen, ich bin American Indian und will nicht Native American sein. Es gibt auch viele, die sagen, ich will zum Beispiel nicht Ureinwohner genannt werden oder Indigenous, denn ein Maori auf Neuseeland ist ebenso Indigenous, ein Aborigine in Australien ist Indigenous. Das ist nicht spezifisch genug. Sehr viele Indianer sagen heute, ich will mit meiner Stammesbezeichnung angesprochen werden. Dann hat man eigentlich das Problem, es gibt die kolonialen Stammesbezeichnungen, das haben wir etwa, wenn wir heute über die Sioux reden, das ist kolonialfranzösisch, kommt aus dem Algonkin und meint kleine Schlangen, was ein pejorativer Begriff ist, also ein abwertender Begriff. Die Selbstbezeichnung der Sioux in Soon ist sehr viel schwieriger und für uns praktisch nicht auszusprechen. Das heißt, können dann Europäer überhaupt jemanden aus einem solchen Stamm korrekt adressieren? In der Regel hat man sich dann, also Indianer, die ich kenne, sagen, sprich mich mit American Indian an und benutzt die alten Stammesbezeichnungen. Es sei denn, die neuen Stammesbezeichnungen wären so, dass man sie auch aussprechen kann. Das sollte man vielleicht dazu sagen, es sind vielfältige, komplexe Sprachen mit Lauten, die es in den europäischen, indogermanischen Sprachen zum Teil nicht gibt. Das macht es sehr, sehr schwierig. Wenn man nämlich das falsch ausspricht, hat man möglicherweise etwas Beleidigendes gesagt. Also insofern ist diese ganze Frage, wie bezeichne ich die korrekt, etwas, ja, umstritten und schwierig.
Aber es natürlich auch hängt immer damit zusammen, ne? Kulturelle Aneignung. Ja. Ich glaube, das ist bei uns dann eben auch zu problematisieren, dass man mit Indianer dann eben die kulturelle Aneignung zum Beispiel beim Fasching verbindet und diese sehr romantisierte Form der Cowboy, der dann positiv aufgeladen ist als sozusagen Kontrastfolie.
Ja, aber im Deutschen ist das ja gerade nicht so. Im Deutschen gilt die Romantisierung eher den Indianern. Das hängt sehr viel mit Karl May zusammen. Also der ja nun die Apache hemmungslos romantisiert hat. Also der Stamm war nie so, wie er von Karl May dargestellt wird. Aber auch da, natürlich hat das etwas mit Aneignung zu tun. Aber auf der anderen Seite sind Kulturen ja nicht museal. Sie sind nicht starr, nicht abgeschlossen. Sondern da gibt es immer Prozesse eines Gebens und Nehmens. Und ich glaube, dass gerade in Deutschland, wenn Kinder Cowboy und Indianer spielen, dann sie sehr oft das Positive mit den Indianern verbinden und nicht so sehr mit den Cowboys. Was die Sache aber nur bedingt besser macht, weil auch die Romantisierung eine Form der Exotisierung ist. Das heißt, ich schaffe ein anderes, indem ich es romantisiere. Das ist oft genauso problematisch wie zu sagen, ja, die sind irgendwie minderwertig.
Sehr, sehr spannend. Wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit, würde ich sagen. Schauen wir uns die Vertreibung eben der Ureinwohner an. Wie läuft das ab? Also in welchen Etappen und in welchen Gebieten findet diese Vertreibung zunächst statt?
Das läuft sehr unterschiedlich ab, denn es hängt immer sehr davon ab, welche Europäer, in diesem Fall die generische Bezeichnung, welche Europäer denn kommen. Die Spanier haben zum Beispiel kaum ein Interesse daran, Indianer von ihrem Land zu vertreiben. Die wollen an die Bodenschätze, sie wollen sie als Arbeitskraft. Sie nehmen ihnen aber in der Regel das Land nicht weg. Die Franzosen, denen geht es ähnlich, das sind viel zu wenige. Deswegen schließen die Franzosen permanent Allianzen und beschränken sich auf relativ kleine Siedlungsgebiete im Raum Quebec und in Louisiana im 17., 18. Jahrhundert, wo sie dann schließlich von den Engländern besiegt werden. Und die Engländer kommen mit einer ganz anderen Vorstellung. Sie wollen Siedlungskolonien, richtige, umfassende Siedlungskolonien. Das hängt vor allen Dingen mit der englischen Vorstellung zusammen, diese Kolonien seien eine Art sozialer Müllhalde für die englische Gesellschaft. Das heißt, alle gesellschaftlichen Gruppen, die man im eigenen Land nicht mag, religiöse Abweichler, Katholiken, Verbrecher, die werden in die Kolonien geschickt und dort brauchen sie Siedlungsgebiete. Und die Engländer sind eigentlich diejenigen, die am harschesten eine Art von, ja, genozidaler Kriegführung gegen die Indianer beginnen. Da muss man aber auch unterscheiden, das sind in der Regel die Siedler und nicht das reguläre Militär, weil die englische Krone eigentlich ein Interesse daran hat, Ruhe mit den Indianern zu haben, während die Siedler weiterhin Land wollen. Das heißt, der Vertreibungsprozess in Nordamerika geht von Osten nach Westen. Wo immer anglophone Siedler ankommen, beginnt dieser Vertreibungsprozess, um dann schließlich vom Westen her ebenfalls zu kommen, also nachdem man Kalifornien hat. Und dann rückt das Ganze so in das Zentrum des heutigen Nordamerika zusammen.
Wenn wir jetzt gerade schon bei diesen geografischen Grenzen ein bisschen sind, dann nähern wir uns, glaube ich, auch mal ein bisschen wieder unserem Tatort, nämlich in Colorado. Die Rocky Mountains durchziehen das Gebiet. Wir haben den Goldrausch auch schon angesprochen, was ja auch ganz wichtig war für diesen Clash quasi zwischen den Siedlern und den Indianern auf der anderen Seite. Und wir haben auch schon ein bisschen über die unterschiedlichen Stämme dort gesprochen, über die Cheyenne und Arapaho. Ich habe jetzt mal hier auch ein Bild von Häuptling Black Kettle vor mir liegen, also in dieser traditionellen Kleidung so ein bisschen. Mich einmal an dich die Frage gestellt, kannst du uns ein bisschen was über die Situation in Colorado erzählen? Also welches spezifische Schicksal die Menschen dort eben erleiden mussten und vielleicht dann auch im Zusammenhang über diese beiden Stämme was sagen?
Also eigentlich ist, etwas ironisch gesprochen, Colorado heute Flyover Country. Es liegt ziemlich in der Mitte der USA, sehr viel Gebirge, Übergang von der Prärielandschaft in die Gebirgslandschaft. Und es war auch damals weniger Flyover Country als Durchmarschgebiet. Die Siedler-Tracks wollten eigentlich nach Oregon, Washington State, Kalifornien, bis dann eben die Goldfunde in Colorado gemacht wurden. Es war relativ dünn besiedelt und wer heute durch Colorado fährt, wird sehen, es ist immer noch dünn besiedelt. Das war aus indianischer Perspektive ein Vorteil, weil man im Grunde aus Sicht der Stämme wusste, die Weißen, die kommen, ziehen einfach durch. und belästigen uns hier nicht weiter. Es gibt ein paar verstreute Siedler, es gibt ein paar Forts des amerikanischen Militärs, das aber relativ wenig präsent war. Also insofern, solange dieser Goldrausch nicht stattfand, war das indianische Leben in dieser Gegend relativ unberührt. Die Stämme dort waren in der Regel Reiternomaden. Interessanterweise sowohl die Sioux als auch die Cheyenne als auch die Arapaho waren bis etwa 1700 Bauern gewesen, die dann durch das Bekanntwerden mit den von den Spaniern entlaufenen Pferden zu Reiternomaden geworden war und für die es jetzt günstiger war, auch ökonomisch günstiger, auf die Bisonjagd zu gehen. Und dafür brauchte man große Flächen, großes Territorium und man brauchte vor allem auch die Herden. Also insofern war das etwas, was an sich ganz gut ineinander gegriffen hat. Und mit dem Goldrausch ändert sich das. Das heißt, die Siedlungsstrukturen werden intensiver. Es beginnen jetzt auch Amerikaner dort Landwirtschaft zu betreiben, meistens extensive Viehwirtschaft. Das heißt, die brauchen jetzt ebenfalls Land. Und das führt notwendig zu Konflikten. Das ist, wenn man so will, die Ausgangslage, die etwa um 1860, 1862 erkennbar wird. Bis dahin hatte es auch immer wieder Konflikte gegeben. Man muss dazu wissen, diese Stämme neben der Jagd, die Hauptbeschäftigung der Männer war Krieg führen. Also man sollte sich hier keine Garten-Eden-Vorstellungen vom nordamerikanischen Kontinent oder überhaupt den Amerikas machen. Da wurde sehr viel gekämpft, auch bevor die Europäer gekommen sind. Und das geht jetzt richtig los, weil beide Seiten nun Anspruch auf das Land erheben. Und aus anglophoner Perspektive, also Briten und dann Amerikaner, ist Land, das nicht effizient bebaut wird, kein Eigentum. Der effiziente Umgang mit dem Land ermöglicht den Eigentumsanspruch. Und man hat generell Indianern unterstellt, dass sie nicht effizient mit dem Boden umgehen können. Reiternomaden schon gar nicht. Das heißt, die Amerikaner und vorher die Engländer haben aus ihrer Perspektive völlig selbstverständlich gehandelt, indem sie gesagt haben, das Land gehört uns. Ihr benutzt es nicht so, wie es in einer rationalen Ordnung vorgesehen ist.
Du hast die Konflikte jetzt angesprochen. Damit verbindet sich, haben wir schon mit unserem Massaker gehört, auch sehr viel Gewalt, die wir ja auch immer versuchen, in Tatortgeschichte zu thematisieren. Nicht aus Sensationslust oder Gier, sondern eben, weil wir darauf aufmerksam machen möchten, damit eben auch die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Ich kann mich noch erinnern, als du das letzte Mal bei uns warst, hast du gesagt, dass die Geschichte Amerikas im 19. Jahrhundert eine sehr gewaltvolle Geschichte ist. Damals haben wir den Fokus eher auf die Sklavenfrage gelegt, heute eben mal ein anderer Kontext. Dieses Abschlachten, dieses Skalpieren, dieses Töten von Frauen und Kindern, ist das Massaker jetzt eher ein Einzelfall in der Geschichte der sogenannten Indianerkriege oder erkennen wir da sogar ja, vielleicht so etwas wie ein Muster?
Es ist ganz klar ein Muster. Das beginnt im Grunde in Virginia in den 1620er Jahren. Dann geht es in den Nordosten. Die Puritaner begehen 1635 ein Massaker an den Pequot zusammen mit ihren Alliierten. Das muss man immer dazu sagen. Das sind selten die Weißen alleine, sondern sie haben meistens indianische Alliierte, die aus bestimmten Gründen sich gegen eine dominante indianische Macht stellen. Die Pequot waren sehr dominant in Neuengland. Die Narragansett und Mohegan hatten etwas Angst vor ihnen. Das wird sich hier bei Sand Creek wiederholen. Auf Seiten der US Army sind auch Pawnee. Die Pawnee standen unter dem Druck der Sioux, deswegen haben sie sich von Beginn an der amerikanischen Armee angedient als Scouts und haben auch für sie gekämpft. Also insofern ist es ein Muster, das sich konsequent vom Osten nach Westen durchzieht. In der Phase, in der wir uns hier bewegen, in den 1860er Jahren, hat man gerade 15 Jahre Genozid in Kalifornien hinter sich, wo praktisch jedes Jahr mehrere Massaker stattgefunden haben. Also Kalifornien ist mindestens ebenso grausam wie das, was hier im sogenannten Wilden Westen passiert. Und insofern hat man hier es tatsächlich mit einem Muster zu tun, wobei solche Massaker fast immer ähnlich ablaufen. Die amerikanischen Milizen oder Soldaten warten darauf, dass die Krieger weg sind und schlachten dann die Frauen und Kinder greise ab, weil es weniger Verluste auf der eigenen Seite bedeutet.
Das ist jetzt ein bisschen auch schon angedeutet. Du hast von weißen Siedlern gesprochen, von Milizen. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Und welche Rolle spielt da vielleicht auch, dass das sozusagen rechtsfreie Räume gewesen sind, in denen die Gewalt stattfindet?
Im Grunde waren es keine rechtsfreien Räume, denn es gab Verträge. Mhm. Es gab Verträge zwischen der amerikanischen Bundesregierung und den Stämmen. Nun muss man sagen, dass man sich auf beiden Seiten nicht dran gehalten hat. Die Organisationsform der Stämme, vor allem der Reiternomaden, war sehr egalitär und die Macht von Häuptlingen reichte genauso weit wie ihre Autorität. Also wenn jemand persönliche Autorität hatte, dann konnte er vor allen Dingen die jungen Krieger unter Kontrolle halten. Wenn nicht, haben die einfach gemacht, was junge Krieger machen. Sie haben Krieg geführt. Und das gegen die Weißen. Also auch, es gibt ja auch von indianischer Seite Massaker an Siedlern. Durchaus beruht das auf Beidseitigkeit. Also im Grunde haben wir es mit einem Raum zu tun, der zwar rechtlich geregelt war bis zu einem gewissen Grade, wo sich aber viele Parteien und Gruppierungen nicht an diese Regeln gehalten haben, weil beide Seiten unterschiedliche Interessen hatten. Siedler wollten immer Land. Sie wollten billiges Land. Und in ihren Augen waren die Indianer tatsächlich Untermenschen, die ihnen im Wege standen. Und insofern sind es sehr oft auch die Siedler, die die Massaker auslösen, die zum Teil ganz gezielt darauf hinarbeiten. Das hat man gelegentlich, dass also Siedler indianische Abgesandte umbringen, um einen Krieg zu provozieren. Das hat man schon in den 1770er Jahren. Also insofern ist das eine Welt, in der man ständig neu aushandeln muss, wer wo steht und was die Verträge, die man abgeschlossen hat, eigentlich bedeuten. Und in einer solchen instabilen Situation kann es dann sehr schnell zu Gewalteskalationen kommen.
Kurze Nachfrage da auch nochmal. Du hast die Gewalt, die von den Indianern auch ausgegangen ist, angesprochen. Welche Rolle spielt da das traditionelle Skalpieren?
Also es ist bekannt, dass indianische Völker bereits vor der Ankunft von Kolumbus und anderen Europäern diese Praxis geübt haben, die übrigens auch in Europa nicht unbekannt war. Also das wurde auf beiden Seiten des Atlantik betrieben. Das war sozusagen auch das sich Aneignen der Kraft des Gegners, eine Form auch der Demütigung des Gegners. Wir haben archäologische Quellen. 1350 fand ein Massaker bei Crow Creek statt, etwa in der Region, in der wir uns hier befinden, wo 480 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, abgeschlachtet worden sind und die sind alle skalpiert worden. Das heißt, das war eine gängige Praxis, zumindest in dieser Region. Aber man weiß auch, dass in anderen Regionen Nord- und Südamerika skalpiert worden ist. Also Gewaltkulturen gehörten auch zu den Amerikas. Wir haben zwischen 1250 und 1350 eine enorme Gewalteskalation, sowohl im Mississippi-Raum als auch in Kalifornien, als auch im amerikanischen Südwesten. Also das war schon vorhanden.
Und trotz dieser, ich sag jetzt mal ein bisschen Normalität von Gewalt, die du gerade angesprochen hast, habe ich ja gelesen, dass die Öffentlichkeit und auch Medien, also nach diesem Sand Creek Massacre, schon ein bisschen entsetzt auch reagieren. Die Medien greifen es auf, werden sogar Ermittlungen eingeleitet. Im Fokus dieser Ermittlungen steht eben auch sehr schnell dieser John M. Chivington, den wir vorhin schon als Befehlshaber dieses Angriffs kennengelernt haben. Das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten und auch der US-Kongress untersuchen den Fall. Es muss sogar ein amerikanischer Offizier, Silas Sowell, übrigens, das fand ich auch ganz interessant, ein Weggefährte von John Brown, ebenfalls Abolitionist. Also dann nochmal in unserer alten Folge über John Brown.
Auch Chivington war Abolitionist.
Ah, okay, ja, da schließt sich der Kreis also ein bisschen. Der war auch bei diesem Sand Creek Massacre dabei, aber der verweigert den Befehl, mit seinen Truppen sich an diesen Tötungen zu beteiligen. Dieser Silas Sowell, der erklärt sich dann auch bereit, gegen Chivington auszusagen und das macht er in aller Ausführlichkeit. Da werden wirklich Details ausgepackt. 2 Monate nach seiner Aussage wird er in Denver erschossen. Blöder Zufall? Wahrscheinlich nicht. Michael, wie können wir uns diese Untersuchung gegen die Täter und insbesondere gegen Chivington vorstellen?
Ja, du hast völlig zu Recht gesagt, es gibt Proteste. Die Proteste gibt es vor allem an der Ostküste. Da sitzen die liberalen Philanthropen, denen das Schicksal der Indianer ein echtes Anliegen ist. Das sind oft tatsächlich ehemalige Abolitionisten oder Personen, die immer noch Abolitionisten sind. Wir sind ja noch im Bürgerkrieg. Die Situation an der Grenze ist eine völlig andere. Das ist auch der Grund, weshalb Silas Sowell erschossen wird. Denver ist eine absolute Hochburg der Indianergegner. Die Skalps der ermordeten Indianer sind in Denver ausgestellt worden in aller Öffentlichkeit unter dem Jubel des Publikums. Und insofern hat man hier auch einen Ost-West-Gegensatz in den USA mitten im Bürgerkrieg über die Frage, wie behandle ich Indianer. Unter dem politischen Druck musste das Militär sich dann der Sache annehmen. Man hat aber sehr offenkundig das Ganze etwas arg zurückhaltend behandelt. Das ist auch nicht untypisch. Diese Massaker sind eigentlich ganz, ganz selten in irgendeiner Form juristisch aufgearbeitet worden. Das sehen wir später auch noch in My Lai in Vietnam. Da wird dann ein armer Lieutenant vor Gericht gestellt, aber die eigentlichen Befehlshaber werden nie angetastet. Also insofern geht man so vor, wie man immer vorgeht. Man startet eine Untersuchung und letztlich lässt man es im Nichts verlaufen. Man muss auch dazu sagen, wir sind in der Endphase des amerikanischen Bürgerkrieges. Das geht dann noch über den Bürgerkrieg ein bisschen hinaus, aber die Amerikaner haben zu der Zeit deutlich andere Probleme.
Und das sehen natürlich auch die verschiedenen Stammesangehörigen, dass eben überhaupt nichts passiert. Und dann gibt es ja doch so eine Form der Selbstjustiz, habe ich gelesen, also einen sogenannten Julesburg Raid. Michael, das kannst du uns vielleicht nur ganz kurz, ohne jetzt im Detail darüber zu gehen, mal ein bisschen diese Form der Selbstjustiz eben erklären.
Ja, Selbstjustiz ist das gar nicht. Nach indianischem Verständnis ist das die notwendige Rache. Nachdem Personen aus dem eigenen Stamm umgebracht worden sind, bringt man Gegner um. Das hat man vorher auch gemacht. Der Julesburg Raid ist nur sehr deutlich in unmittelbarem Anschluss an Sand Creek. Das ist wenige Wochen später. Es werden Poststationen überfallen und es wird vor allen Dingen eine amerikanische Militäreinheit aus ihrem Fort herausgelockt und dann vernichtet. Das ist selten in dieser Zeit. Es passiert, kurz vorher war das sogenannte Fetterman Massacre, da ist etwas Ähnliches passiert. Gelegentlich gelingt es Indianern, wenn sie sehr überlegen sind, im Fall von Julesburg waren das 1000 Krieger gegen etwa 60 Soldaten, gelingt es ihnen, die Asymmetrie in der Kriegführung, die auch zu dieser Brutalisierung geführt hat, zu überwinden und dann ihrerseits die amerikanische Armee oder amerikanische Milizen zu besiegen, allerdings tatsächlich nur bei sehr günstigen Umständen.
Eine wichtige Zäsur ist dann der 14. Oktober 1865. Es gibt einen Vertrag, in dem die Ureinwohner förmlich auf alle Landansprüche in Colorado verzichten. Michael, ebbt damit die Gewalt dann irgendwann ab? Ist das jetzt die Kapitulation der Cheyenne und Arapaho oder löst es eigentlich auch nur eine neue Gewaltspirale aus?
Es löst eine neue Gewaltspirale aus, denn es geht ja noch weiter. 1876, ausgerechnet zum 100. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli, kommt die Nachricht, dass die Einheit von General Custer, von Sioux, Cheyenne und Arapaho, da sind sie alle wieder, aufgerieben worden ist, komplett vernichtet worden ist. Das ist eine der schlimmsten Niederlagen, die die amerikanische Armee in den Indianerkriegen erlitten hat. Und es geht praktisch über die gesamten 1860er, 1870er bis in die 1880er Jahre hinein, kommt es immer wieder zu Kriegen, wobei man dann im Laufe der Zeit merkt, dass die Sioux, Cheyenne und Arapaho immer mehr zusammengedrängt werden. Sie werden gezwungen, immer ungünstigere Verträge abzuschließen. 1868 kam es nochmal zu einem Vertrag, dem zweiten Vertrag von Fort Laramie. Da sind sie noch relativ stark und gleichberechtigt. Die 1860er Jahre wegen des Bürgerkrieges waren relativ günstig für die indianische Kriegführung. Mit dem Ende des Bürgerkrieges allerdings gewinnt die US Army ein deutliches Übergewicht und wie gesagt schafft es, diese indianischen Gruppen in immer kleinere Reservationen zusammenzupressen, zumal der Landbedarf für Siedler und dann auch für den Eisenbahnbau immer stärker wird.
Und das erkennen wir eigentlich schon daran, wir hatten es ja auch vorhin gesprochen, dass die Phase der sogenannten Indianerkriege ja eben noch von 1860, da sind wir noch relativ am Anfang, mit 1864, dem Sand Creek Massacre, bis 1890 geht. Also man kann sagen, die Gewalt hört nicht auf, sie fängt wirklich auch erst richtig an in mancherlei Hinsicht. Deswegen ist auch der Grund, das ist jetzt eine super Überleitung zu unserer nächsten Folge. Wir machen da nämlich weiter. Es wäre jetzt viel zu viel, wenn wir jetzt das in eine Folge packen würden. Also wir tauchen wirklich noch tiefer in die Geschichte der sogenannten Indianerkriege ein und werden ein weiteres furchtbares Massaker besprechen. Das Massaker am Wounded Knee. Aber auch mal einen anderen Fokus setzen, wieder mit dir, Michael. Nämlich wir werden so ein bisschen auch in den Mythos des Wilden Westens eintauchen, wo dann auch so Leute wie Billy the Kid oder Buffalo Bill ihr Unwesen treiben. Michael, es freut mich, dass du auf jeden Fall in der kommenden Folge wieder mit dabei sein wirst.
Gerne.
Herzlichen Dank, dass du da warst. Bis in 14 Tagen. Ich finde, wir haben auch wieder unheimlich viel gelernt, Hannes. Das kann ich, glaube ich, für uns beide
unbedingt
sagen.
Unbedingt, ja.
Das ist ja das Tolle an unserem Podcast, dass man auch selbst nie auslernt, insbesondere bei Themen, die man nicht so schwerpunktmäßig gelernt oder studiert hat. Und natürlich werden wir auch in der kommenden Folge darüber sprechen, wie die heutige Situation der Nachfahren dieser Stämme ist und inwiefern Sand Creek oder Wounded Knee auch zum Schandfleck der amerikanischen Geschichte geworden sind. Aber denkt bitte noch dran, uns zu schreiben für Feedback, da freuen wir uns sehr drüber. Das könnt ihr über die Mailadresse tatortgeschichte@bayern2.de tun. Schaut auch gern auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da packen wir euch auch wieder Bilder aus unseren Episoden rein. Natürlich gilt das auch für die heutige Folge. Wir würden uns natürlich auch freuen über positive Bewertungen bei den gängigen Streaming-Plattformen. Das hilft uns unheimlich bei unserer Arbeit. Und wenn ihr jetzt auch noch auf der Seite der Georg von Vollmer Akademie vorbeischaut, dann sind wir wirklich überglücklich. www.vollmer-akademie.de, da findet ihr ein ganz tolles Veranstaltungsprogramm. Die Vollmer Akademie macht wichtige politische Bildung. Tschüss.
Hallo, ich bin Janina Rog.
Und ich bin Christian Schiffer.
Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt.
Wir sollen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben in nur 5 Tagen. Dabei kennen wir uns gar nicht aus mit Krimis.
Zum Glück bekommen wir Hilfe. Zum Beispiel von Krimi-Autor Volker Klüpfel.
Und von künstlicher Intelligenz.
Ob da was Gescheites rauskommt, hört ihr im Podcast In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.